365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DAB Plus Radio, Radio Technikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Elisabeth Riegler ist Koordinatorin, Palliativfachkraft und Trauerbegleiterin des mobilen Hospizdienstes der Caritas St. Pölten. Der mobile Hospizdienst der Caritas ist für lebensbedrohlich erkrankte Menschen zu Hause, im Krankenhaus oder im Heim da. Begleitung umfasst all das, was die Achtung und Würde der betroffenen Menschen stärkt und hilft, das Leben zu spüren. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge, auch bei 365, Elisabeth Riegler. Elisabeth Riegler, wie finden denn Menschen mit einer letalen Diagnose überhaupt noch Sinn im Leben?
Ich glaube, Menschen, die vorher schon keinen Sinn im Leben gehabt haben, finden mit einer letalen Diagnose auch sehr schwer Sinn im Leben. Das heißt, die meisten haben schon einen Sinn im Leben gefunden und denken darüber jetzt intensiver nach oder denken wieder darüber nach, weil ich denke, man denkt ja nicht immer über den Sinn des Lebens im Alltag nach. Ja, aber das poppt dann auf. Aber es kommt schon auch vor, dass Menschen, die erst mit einer todbringenden Diagnose sich überhaupt darüber Gedanken machen und Sinn darin finden, sich vielleicht jetzt, gerade jetzt noch Dingen zuzuwenden, die vielleicht jetzt gerade noch möglich sind, die sie immer schon machen wollten oder sehen wollten, tun wollten, sagen wollten, sind auf Kleinigkeiten und dass das dann schon noch für sie sinngebend ist.
Würden Sie glauben, dass den Menschen dann der Tod vor allem die Gedanken bestimmt oder ist es die Zeit, die noch bleibt?
Ist sicher unterschiedlich. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, das alles über den Kamm zu scheren, ist klar. Aber es ist schon sehr oft so, dass der Fokus dann doch auf das Leben, was noch da ist, kommt und gelegt wird. Natürlich immer wieder dazwischen mit Hadern und warum ich und jetzt, ich will eigentlich noch nicht gehen und es ist zu früh, keine Frage. Also ich denke, ich will es jetzt auch nicht schönreden oder alles ist dann so wunderbar, sage ich mal, wenn ich eine todbringende Diagnose habe. Nein, überhaupt nicht. Ja. Aber es ist, und ich denke gerade, da versuchen wir auch den Augenmerk dann hinzulegen, dass man einfach bis zuletzt auch lebt. Also man stirbt nicht mit der Diagnose, sondern man lebt noch bis zum Tod. Ja.
Das sind dann Fragen der Würde und des Selbstwerts. Was können Sie da geben als Hospizbewegung?
Also zum einen ist es uns ganz wichtig, den Menschen zu sehen, den Menschen auch bis zuletzt zu sehen. Egal, wie es ihm geht, wie er aussieht, was er denkt, sondern er ist einfach, ihn so zu nehmen, wie er jetzt gerade drauf ist, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Und ihn zu respektieren mit all seinen Meinungen, Ansichten, auch seinen Launen, ja. Und denke, das ist ganz wichtig, gerade in einer Situation, wo es einem psychisch, aber auch körperlich nicht gut geht, da einfach auch gesehen zu werden und nicht, oh je, das ist jetzt so ein Armer, ne? Dann lass man ihn in Ruhe und er will eh nicht angesprochen werden. Ja, kann eh sein, aber trotzdem muss ich hinschauen und schauen, was braucht er, was will er. Oder es reicht ja ganz oft, einfach da zu sein, ohne großartig was zu tun. Ja.
Als katholisch sozialisierter Mensch stelle ich es mir besonders krass vor für Menschen ohne Bekenntnis. Wie ist da die Fallhöhe? Habe ich da ein Vorurteil oder ist da noch einmal dann die Schraube mehr zugedreht?
Also es ist doch immer wieder Thema, was ist danach? So das Thema, was ist nach dem Tod, wie geht's weiter? Und natürlich Menschen mit Glauben, starken oder weniger starken, aber gerade in einer, so wie Sie sagen, katholischen Background, für die ist es vielleicht leichter, weil sie doch auch wenn sie jetzt nicht stark katholisch sind oder das sehr praktizieren, zu sagen, okay, es gibt ein Leben nach dem Tod und wir sehen uns im Himmel wieder und dann sehe ich meinen verstorbenen Mann wieder. Also das erleben wir schon sehr oft, dass das gerade wiederkommt sozusagen oder irgendwie wieder aufflammt. Menschen, die an das gar nicht glauben, sind natürlich auch da. Und da erleben wir zum einen ja, ist halt so, es ist dann mit dem Tod aus und das ist auch okay so. Also das war im ganzen Leben mehr oder weniger kein Thema, ist jetzt auch beim Sterben kein Thema. Und manche finden aber dann auch zu einer gewissen, ich will nicht sagen Glauben, aber Spiritualität auch. So ein, es wird schon etwas danach sein, das muss jetzt nicht Gott sein, das muss jetzt nicht der Himmel sein, sondern irgendetwas, ja. Also so ein irgendwas danach gibt es. Also das erleben wir schon auch sehr oft, dass dieser Glauben an was auch immer schon auch stark Thema ist, ja.
Also Zuversicht und Hoffnung.
Ja, ja. Genau, also das, es gibt einfach Hoffnung, Trost, dass es doch nicht komplett aus ist mit dem Tod. Ja. Mit dem irdischen Dasein ja, aber es geht in irgendeiner Art und Weise weiter. Das gibt schon vielen, wenn nicht sogar den meisten Menschen Trost, ja.
Wie ist denn da auch Ihre Haltung dazu? Also darf man Menschen, die sozusagen den Tod vor Augen haben, den Rat geben zu hoffen? Oder ist das schon übergriffig?
Also mit der Hoffnung, das ist so eine Sache. Das ist immer so ein bisschen ein Zwiespalt, weil zum einen erleben wir immer so die Menschen, wo man von vornherein irgendwie, wenn man die Geschichte kennt und sie sagt, der hat keine Hoffnung mehr, ja. Und gleichzeitig erlebe ich in Gesprächen, dass er oder sie aber hofft und davon spricht, ja, und beim nächsten Sonnenschein mache ich einen Spaziergang und ich denke mir, sei froh, wenn du aus dem Bett kommst, ja. Aber ich würde dann nie sagen, nein, das ist ein Blödsinn und was denkst du dir da, ja? Gleichzeitig würde ich es aber andersherum auch nicht machen. Also wenn jemand sehr verzweifelt ist und sehr hoffnungslos ist, also ich finde es fast eine Anmaßung, da dann zu sagen, na, das wird schon wieder und wirst sehen, wenn die Sonne scheint, wird alles wieder gut. Wer bin ich, dass ich das weiß, ja? Also denk, da geht's. Ich muss ihm jetzt nicht unterstützen, damit er jetzt nicht noch tiefer fällt, aber das meine ich auch mit ihm einfach so oder sie so anzunehmen, wie er sie gerade ist. Und wenn er in der Hoffnungslosigkeit ist, ja, ich bin für dich da, auch wenn du keine Hoffnung hast, aber ich bin jetzt da für dich. Und du darfst das auch sagen, dass es jetzt gerade sehr, sehr schwer ist und dass du keine Hoffnung mehr hast. Und ich halte das auch aus. Und wenn es morgen oder beim nächsten Besuch wieder besser ist, halte ich es auch aus. Also das, ja. Lange Antwort auf eine Frage, nein, ich würde da nichts entgegenhalten, genau.
Das absolute No-Go ist, der liebe Gott weiß schon, warum er das tut, oder?
Ja, also ich glaube wirklich daran, dass alles irgendwann einen Sinn ergibt und man das nachher sieht, aber es hilft in der Situation gar nichts.
Da wird der Ratschlag zum Schlag.
Genau, genau so ist es, genau so ist es.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wenn ich beispielsweise Schmerz sehe bei der anderen betreffenden Person, dann ist es doch sehr legitim, dass ich vielleicht auch um den Preis von Lebensverkürzung gegen diesen Schmerz ankämpfe. Und das unterstützen Sie in der Hospizbewegung ja auch.
Genau, genau. Also das ist gerade im Hospiz- und Palliativbereich geht es um Symptombekämpfung, um gut eingestellte Schmerztherapie. Es soll, muss, also es gelingt Gott sei Dank in den meisten Fällen, niemand starke Schmerzen erleiden. Also ich keine Schmerzen erleiden, tue mir ein bisschen schwer. Aber so, dass man wirklich sagt, der muss Schmerzen haben, die einen fast um den Verstand bringen, das muss nicht sein. Ja? Und ich denke auch auf Kosten, dass ich vielleicht jetzt ein kürzeres Leben habe, dass diese Schmerzmedikation die Lebenszeit verkürzt, ja, aber gleichzeitig die geringere Lebenszeit einfach verbessert. Da geht es einfach um diese Qualität des Lebens. Ja? Also jeder, der einfach so starke Schmerzen hat, da hört man ganz oft so, na eigentlich, ich will nicht mehr leben, ich will so nicht mehr leben, weil ich halte die Schmerzen nicht mehr aus. Bitte, bitte, das, was die Schmerzen sind, unerträglich. Und in dem Moment, wo das gut eingestellt ist und wo die Schmerzen einfach nicht mehr so ein großes Thema sind, ja, schaut das alles einfach besser aus und ist alles viel erträglicher. Ja, ja. Auch wenn natürlich, man lebt dann auch durch eine starke Schmerzmedikation, der dämmert vielleicht mehr dahin am Tag oder schläft mehr. Ja, also ich denke, das muss man einfach auch individuell dann sehen. Es gibt auch Personen, die sagen, nein, ich will die Schmerzen aushalten, ich will sozusagen bei Sinnen bleiben, was auch immer das heißt. Ja, im Endeffekt ist es die eigene Entscheidung, aber ich denke, man muss wissen, was ist möglich, man muss die Wahl haben, ja. Und die meisten entscheiden sich einfach wirklich für eine gute Schmerztherapie und das ist Gott sei Dank, wird immer mehr auch publik oder kommt in den Köpfen, dass das jetzt kein, weil dann immer so das ist, das so herumgeistert, naja, mit Morphinbehandlung, Schmerzmedikamente mit Morphinen und da wird man ja abhängig für das letzte, also da reden wir mal Zeit, da ist es egal, ja, und dann soll er halt abhängig sein, also.
Sie haben gerade die Formulierung auch gewählt, um den Verstand bringen. Schmerzen können einen um den Verstand bringen. Wie ist denn das mit der psychotherapeutischen Behandlung und oder auch mit Antidepressiva oder auch solchen Medikamenten? Werden die mit beachtet? Werden die mitgegeben? Was ist da Ihre Erfahrung, wenn Sie eine haben?
Also ich muss gestehen, jetzt gerade so bei der als Erfahrung habe ich insofern, dass unsere Personen, die wir begleiten, medikamentös eingestellt sind. Das machen jetzt nicht wir. Aber meine Erfahrung ist schon, dass sehr wohl auch das berücksichtigt wird. Ja. Angstlösende Mittel werden gegeben. Ja. Auch Antidepressiva, wenn es so hilft. Ja. Also gerade aber eher also so ja, angstlösende Mittel, die werden schon sehr häufig in Kombination dann einfach auch gegeben, um da eine gewisse Entspannung einfach auch herbeizuführen.
Genau. Damit man das, was noch schön ist, überhaupt wieder lesen kann.
Ganz genau so ist es. Und was auch sehr gerne in Anspruch genommen wird und halt je nach Ressource, psychoonkologische Beratung, Therapie, je nachdem. Also Therapie, es wird jetzt keine Psychotherapie über Jahre sein, wie man sich das klassisch vorstellt, aber einfach eine psychologische Betreuung, Beratung, einzelne Gespräche, wird immer wieder von den Krankenhäusern angeboten, genau.
Wie ist denn das bei der Ausbildung von hospiztätigen Persönlichkeiten wie Ihnen? Sind Sie psychotherapeutisch oder psychologisch ausgebildet?
Ja, also ich bin vom Grundberuf her Sozialarbeiterin und ich habe jetzt kein Psychologiestudium, keine klassische psychotherapeutische Ausbildung, aber was sowohl ich als auch meine ehrenamtlichen Mitarbeiter haben, ist eine Grund- und Zusatzausbildung in Leben, Sterbe, Trauerbegleitung. Das sind Kurse, die auch wir von der Caritas anbieten, wo es um einerseits Wissensvermittlung geht, um Themen Tod, Sterben, Trauer, Spiritualität, weil wir das auch vorher angesprochen haben, medizinische Grundlagen, damit man einfach weiß, von was redet derjenige. Aber ganz viel geht es um Selbstreflexion, Eigenerfahrung, was machen die Themen mit mir selbst, wie begegne ich Menschen mit einer schweren Diagnose? Wie komme ich mit denen ins Gespräch oder auch nicht ins Gespräch, aber wie kann ich unterstützen mit meinem Dasein? Also, und das sehe ich schon auch als eine Art psychologische Ausbildung sozusagen und Zusatzausbildung. Ich sage immer, wenn ich zu jemandem komme und unseren Dienst vorstelle, zum einen sind meine Ehrenamtlichen so Menschen wie du und ich, wie die Nachbarn, so gleichzeitig haben sie aber schon auch ein bisschen ein Rüstzeug, sodass sie alle Themen, die halt also vielleicht aufkommen mögen, sie nicht aus den Socken schmeißt. Ja? Also sie halten schon was aus und die sind gerüstet und gewappnet, für was auch immer da kommen mag. Ja.
Wie ist denn das mit der Self-Care der Ehrenamtlichen? Mhm. Haben Sie Intervision, Supervision?
Mhm. Also wir bieten unseren Ehrenamtlichen ein Team an. Sie haben zum einen eben monatliche Teambesprechung, wo sie sich untereinander gut vernetzen können, austauschen können. Wir bieten alle 2 Monate Gruppensupervisionen an, bei Bedarf auch Einzelsupervisionen. Wir, sprich die Koordinatorinnen des Ehrenamtsteams, sind eigentlich immer oder fast immer für die Ehrenamtlichen da. Wir sind sozusagen im Backoffice, im Background. Sie können auf uns zukommen, wenn es irgendwie schwierig wird, um einen professionellen Austausch zu geben. Also insofern sind sie da sehr gut unterstützt. Also sie haben so das, in den Begleitungen sind sie alleine, aber sie wissen, okay, wenn es irgendwie schwierig wird oder aber auch wenn es was Schönes gibt, wenn ich was Schönes erlebt habe, da gibt es jemand im Hintergrund und da bin ich gut aufgehoben und eingebettet und ja, auch für, ich meine, so wie der Name sagt, ehrenamtlich, sie bekommen keine Bezahlung, aber wir versuchen sehr wohl, sie wertzuschätzen, eben in diesen Dingen, aber auch in gemeinsame Aktivitäten, dass wir sie einfach auch in die, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, in die Caritas-Familie auch einbetten, sage ich mal, also diverse Fortbildungen auch anbieten, was sozusagen jetzt in dem Verein Caritas jetzt auch gut möglich ist, ja.
Dann kehren wir zurück zu den Betroffenen, zu denen, die von Ihnen betreut werden. Zwei Fragen. Die erste, handelt es sich da nur um alte Menschen?
Nein. Also ganz, ganz klar nein. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, das Durchschnittsalter, aber gefühlsmäßig würde ich sagen, zwischen Durchschnittsalter so zwischen 50, 60 Jahren. Ja. Es sind zumeist Krebsdiagnosen, aber auch andere chronische Erkrankungen, die zum Tode führen und wo wir einfach am letzten Weg begleiten.
Heute bei 365 die Palliativfachkraft Elisabeth Riegler. Was macht denn den Unterschied von Hospizarbeit zum assistierten Suizid aus? Und warum sind Sie so für die Hospizarbeit? Und ich unterstelle jetzt gegen den assistierten Suizid.
Also der Unterschied ist der, dass wir, also Unterschied, ich denke, es ist, uns ist es sehr wichtig, wie gesagt, dass wir Menschen unterstützen oder wahrnehmen beim Leben bis zuletzt. Und ich denke, es ist, man muss genau hinschauen, was der, diejenige möchte, warum er sie jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte nicht mehr leben. Heißt das, er möchte so nicht mehr leben, weil, wie vorher gesagt, mit den vielen Schmerzen oder weil die Umstände so, ja, so leidvoll sind, dass er, dass sie nicht mehr leben möchte. Gibt es vielleicht Dinge, die er sie noch erledigen möchte, aber sie überhaupt nicht imstande sind, das zu machen und deswegen sagt, na, ich würde es einfach nicht mehr, weil mir ist das alles zu viel. Oder? Also ich denke, da lohnt es sich schon hinzuschauen und nicht zu sagen, ah, okay, du willst nicht mehr leben, also schau, da gibt es einen assistierten Suizid. Also das ist mir zu einfach. Ich bin jetzt nicht generell prinzipiell gegen assistierten Suizid. Prinzipiell finde ich es, ob ich es jetzt okay finde oder nicht, dass es ihn jetzt gibt, es gibt ihn jetzt. Ja, also das ist jetzt eh müßig, darüber zu diskutieren. Es gibt ihn, es wird auch Personen geben, für die es auch gut passt und die das auch machen. Und es gibt auch einige Menschen, die das auch schon gemacht haben. Aber ich denke, auch hier soll er gut begleitet sein. Ja, also sie sollen gut aufgeklärt sein. Ich meine, wir gehen auch nicht zu den Menschen hin. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte assistierten Suizid, werden wir nicht die Tür zuschlagen und sofort weglaufen, sondern wir werden auch hier hören und zuhören, warum und wieso und weshalb. Ja. Wir werden jetzt nicht dabei helfen. Also das, ich kann es jetzt meinen Ehrenamtlichen in dem Sinn jetzt, was sie in ihrer Freizeit tun, nicht verbieten, aber jetzt ich für mich kann jetzt sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Aber generell zu sagen, na, das geht nicht und das darfst du nicht machen, das kann ich auch nicht. Also auch hier wieder zuhören, wirklich schauen, was steckt dahinter. Und sehr oft ist es wirklich so dieser, ja, ich will so nicht leben. Und da dann wirklich gut zu ermöglichen, okay, weißt du schon, es gibt da ein Palliativteam, was dich unterstützen kann. Vielleicht ist das noch gar nicht involviert. Ja? Also probier das noch aus, probier das noch aus. Und sehr oft ist es dann wirklich, ah ja, ein Aha-Erlebnis und ja, es geht schon wieder. Mhm.
In der Suizidprävention heißt es ja genau das, was Sie sagen, Menschen, die sich suizidieren wollen, nicht tot sein, sondern nur unter diesen Umständen nicht weiterleben. Mhm. Wenn wir also an den Rahmenbedingungen etwas ändern können, dann sind die Menschen dankbar, dass sie da sind. Genau. Woran hängen denn die Menschen am meisten, wenn man das so flapsig sagen möchte?
Also schon an der Familie. Also schon an der Familie, gerade Menschen, die auch noch kleine Kinder oder Enkelkinder haben, also wenn da noch junge Menschen in der Familie sind, da merkt man schon, da ist es schon auch schwer zu gehen. Also das ist was, woran sie hängen. Es ist ganz selten, also eigentlich kommt es nie vor, es sind keine materiellen Dinge. Man hängt nicht am Haus, am Auto, am weiß ich nicht. Ja? Also es ist ja so, wenn man dann jetzt jemand fragt, der jetzt nicht betroffen ist, wenn man so durch die Stadt geht, so, na, wenn sie wüssten, sie müssen sterben, was ist ihr letzter Wunsch, hört man dann oft, na, ich will verreisen und das will ich noch machen, das will ich noch machen. Wenn es dann wirklich so ist und du erfährst, oder es sind bei Menschen, die wissen, okay, also Weihnachten wird es jetzt nicht mehr ausgehen, dann ist die Reise wurscht. Dann geht es nicht mehr darum, dass ich jetzt noch Venedig sehen will oder so, sondern, na, ich will jetzt vielleicht nur den Frühling in meinem Garten erleben oder also so Kleinigkeiten, ja. und eben Menschen, die ich mag, um mich haben oder Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, aber die möchte ich einmal noch sehen. Also da geht es ganz viel um soziale, menschliche Kontakte, die noch erledigt werden möchten sozusagen. Ja.
Und wie steht es da mit der Verabschiedungskultur? Sind wir irgendwie vorbereitet darauf, solche Momente zu erleben? Zeigen wir unseren Kindern, dass man auch von einem Menschen, der schwer krank ist, Abschied nehmen darf? Und halten wir die Kinder fern? Wie stellt sich das für Sie dar? Was haben Sie da für einen Eindruck?
Also ich glaube, dass sich da gerade sehr viel ändert. Gerade was jetzt so die Kinder betrifft, finde ich es sehr wichtig, sehr wohl, also das Thema Tod, Sterben zum Thema zu machen. Ja? Also jetzt egal, ob es jetzt das Kind betrifft oder nicht, also sei es jetzt in Schulen oder und da tut sich recht viel. Ja? Ich bin schon der Meinung, dass man es den Kindern ermöglichen soll, nochmal Kontakt mit der Oma, mit dem Opa zu haben, auch wenn der Opa im Krankenhaus liegt und schon sehr abgemagert ist oder sich irgendwie auch verändert hat. Ich denke, da kann mir auch das Kind darauf vorbereiten. Ja? Also ich glaube, es ist Luft nach oben bei der Verabschiedungskultur. Da könnt so wirklich darauf hinzuschauen, sich bewusst einfach zu verabschieden, dass da schon eine gewisse Kultur vonnöten ist. Also ich glaube, da, ja, da ist noch viel Luft nach oben. Und das tut aber jedem gut. Sowohl denjenigen, der geht, als auch dann den Hinterbliebenen. Ja. Sich bewusst zu verabschieden. Vielleicht noch, also sowohl verbal verabschieden, aber es reicht ja auch oft, am Bett zu sitzen und die Hand zu streicheln oder über die Wange, über das Gesicht. Also, und den Gedanken einfach so in Erinnerungen schwelgen. Oder, das tut schon gut, ja.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit dem Bischof und Psychotherapeuten Benno Elbs, Folge 726. Oder das Gespräch, Folge 450, mit Tina Zickler, Der Tod ist sehr demokratisch, wir sterben alle. Oder das Gespräch 867 mit Christian Jaksch. Er ist spezialisiert auf psychisches Wohlbefinden von älteren Menschen. Wer kann denn überhaupt die Hilfe des mobilen Hospizdienstes in Anspruch nehmen?
An sich ein jeder. Also es ist, wir begleiten Menschen mit einer schweren Erkrankung, wo der Tod sehr wahrscheinlich ist. Ja, im Endeffekt weiß man es nie. Sehr oft sind es Betroffene, die sehr bald sterben werden, aber wir begleiten auch über Jahre, weil es auf einmal dann doch nicht so schnell geht. Aber da ist es ganz egal, wurscht welche Konfession, welche Herkunft, welches Alter, das ist ganz egal. Wir begleiten nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen und Familie. So es eine gibt, also es ist auch sehr oft, dass es einfach dann sehr, also Menschen sind, die wenig soziale Kontakte haben oder keinen familiären Background. Aber auch wenn Familie da ist, dann bieten wir auch hier Gespräche und Angebote natürlich an und sind dann auch für die Hinterbliebenen da.
Und wie stelle ich mir jetzt diese Unterstützung vor? Wie oft in der Woche, wenn man da so das einteilen kann, schauen Sie denn dann vorbei bei jemandem? Und welche Dienste leisten Sie dann? Ist das vergleichbar mit einer Pflegerin oder ist da eben ein Unterschied?
Also ich sage immer so, im Durchschnitt kommen wir einmal in der Woche für, sage ich mal, circa 2-3 Stunden. Ja. Dem Moment, wo dann die Ehrenamtliche bei den Betroffenen ist, können die zwei sich das ausmachen, wie sie gern wollen. Vielleicht sagt die kranke Person, nahe, ich will eigentlich nur, dass du alle 2 Wochen kommst, aber dafür vielleicht ein bisschen länger. Oder wenn es schon eher dem Ende zugeht, reicht eine halbe Stunde dafür 2-mal in der Woche. Also da sind wir dann meistens sehr flexibel. Aber so im Durchschnitt kann man sagen, einmal in der Woche. Und wir bieten keine Krankenpflege, Hauskrankenpflege an. Also wir stehen auch nicht in Konkurrenz mit Heimhilfe, Hauskrankenpflege, Physiotherapie oder was es da an mobilen Diensten gibt. Es sind da ergänzend. Wir bieten an, in erster Linie Gespräche. Wir möchten da sein für den Betroffenen, für die Bedürfnisse, die er oder sie äußert. Und das ist sehr oft eben in Form von Gesprächen über Gott und die Welt, sei es jetzt über das Wetter, weil heute ist man noch banalen Alltagstratsch, oder tiefsinnige, was ist danach? Gespräche, sage ich mal. Und manche wollen einfach einmal in der Woche Karten spielen, weil das erfreut ihr Herz und das taugt einer. Oder spazieren gehen und andere wieder, ja, wollen halt Kaffee trinken oder, also es ist eine breite Palette. Es geht, wir sind da sehr stark orientiert an den Bedürfnissen, achten eben, wie gesagt, darauf, nicht in Konkurrenz mit Diensten zu treten, die auch bezahlt werden müssen. Wir sind ein kostenloser Dienst. Also das heißt, wir werden jetzt nicht die wöchentlichen Einkäufe machen, damit sie diejenige die Heimhilfe erspart. Also da grenzen wir uns schon sehr ab, das sind wir nicht, ja.
Zum Schluss, es heißt mobiler Hospizdienst, das heißt, Sie gehen in Privathäuser oder heißt das auch, Sie besuchen auch in Krankenhäusern?
Mhm. Also wir in erster Linie besuchen wir zu Hause, was aber nicht heißt, dass wir, wenn die Betroffene im Krankenhaus liegt, sie nicht dann im Krankenhaus auch besuchen. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt in das Krankenhaus gehen und dort sozusagen dann von Station zu Station die Patienten besuchen. Das machen wir nicht. Ausnahme ist da, also meine Kollegin in der Region Lilienfeld, da ist eine Palliativstation im Krankenhaus Lilienfeld und da ist schon eine Ehrenamtliche, die einmal in der Woche auf die Palliativstation geht und dort sozusagen von Zimmer zu Zimmer oder schaut, wer hat Bedürfnisbedarf nach einem Gespräch mit mir. Also das ist so ein bisschen die Ausnahme. Aber jetzt, wenn es ein, sag jetzt ein normales Krankenhaus ist ohne einen palliativ-hospizlichen Schwerpunkt, dann machen wir normale Krankenbesuche, weil halt mein Betroffener, den ich zu Hause besuche, gerade im Krankenhaus liegt. Genau.
Christian Jaksch war bei uns auch zu Besuch und der sagt, das größte Thema für ältere Menschen ist die Einsamkeit. Mhm. Wie sind denn Ihre Beobachtungen? Leben die Menschen alleine oder sind die noch eingebunden in ein Mehrgenerationenhaus oder vielleicht auch in eine Seniorenresidenz?
Mhm. Also meine Erfahrung ist, dass wir sehr oft Menschen begleiten, die sehr einsam sind. Wo wir vielleicht sogar der einzige oder ein weniger sozialer Kontakt sind, vielleicht eben noch so Hilfsdienste, aber Freunde vielleicht nicht mehr so da sind, weil schon verstorben, Familie weit weg oder auch nicht vorhanden. Ja. Also das ist eigentlich schon unsere Erfahrung. In Seniorenresidenzen zum Beispiel habe ich überhaupt keine Erfahrung. Also ich wüsste dich jetzt gar nicht, dass wir je so in einem betreuten Wohnen oder so jemand begleitet hätten. Ja, es kommt aber schon auch vor und es ist dann auch sehr nett, dass also Mehrgenerationenhaus ist auch eher selten, muss ich sagen. Aber so Partner, dass der Partner noch lebt, die oder er sich sehr, sehr rührend und liebevoll um den Partner natürlich auch kümmert, aber oft selber schon betagt ist oder auch krank belastet. Also da ist dann schon sehr oft, dass man wirklich für beide oder manchmal sogar nur für den Angehörigen da sind, weil der Kranke schon sehr müde und sehr schwach ist und vielleicht wirklich keine Besuche möchte. Und dann sind wir halt für den Angehörigen da, ja. Und dann sind wir die Stunde in der Woche, sitzen beim Kaffee mit der Frau, ja. Also das, oder mit dem Mann, das ist, ja, das kommt schon noch sehr häufig vor.
Zum Schluss, was ist denn so Ihre Idee, Ihr Wunsch? Was denken Sie, woran sollen wir arbeiten? Ich zitiere noch einmal den Leiter der Geriatrie in Graz, was psychosoziale Angelegenheiten und Fragen betrifft, den Christian Jaksch, der sagt, Mehrgenerationenhäuser wären die wichtigste Investition, dass ich nicht nur mit Gleichaltrigen zu tun habe, weil die sterben weg, sondern dass ich auch die Ansprache von anderen habe und dadurch auch bis zum Tod Menschen, die mir nah sind, die mich begleiten können.
Also
wenn es keine Familien gibt.
Ja, ja, na, würde ich prinzipiell wirklich sehr gut finden, weil ich glaube auch, wenn man älter wird und doch immer wieder in Kontakt mit den Jungen ist, ja, dass das also bin ich ja überzeugt, dass das zum einen natürlich auch geistig rege hält und man bekommt einen anderen Input, als wenn ich immer in meiner Blase bin, jetzt auch vom Alter her, ja. Und so wie Sie sagen, die sterben irgendwann weg und das man vereinsamt. Das ist, ich denke, man muss einfach zu Lebzeiten auch schauen, Kontakte zu pflegen, zu halten. Und da appelliere ich auch an die ältere Generation, dies auch nicht aufzuhören, ja. Nur weil ich alt bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch ein paar Kontakte pflegen kann und da auch offen zu sein, ja, für Kontakte mit Jüngeren, ja. Und umgekehrt natürlich auch. Also ich denke auch, dass die junge Generation oder jüngeren Leute profitieren sehr wohl von dem Wissen von Älteren und also das irgendwie zu fördern und es jetzt eben so mit einem Mehrgenerationenhaus, Wohnanlage, wie auch immer, wäre fantastisch, ja. Und ich denke, da würde sich auch viel erübrigen. Da würde sich wahrscheinlich, also ich rede jetzt gegen meinen Dienst, aber wir würden sie dann erübrigen, ja. Also da wird es uns dann wahrscheinlich nicht mehr so brauchen, ja.
Dazu noch ein Postskriptum. Wenn ältere Menschen, die sogar in dieser schrecklichen Phase des Abschiedsnehmens, ich habe es gewertet, in der letalen Phase sind, mit jungen Menschen in Berührung kommen, Viele Junge haben da irrsinnige Angst davor. Mhm. Sie könnten was auslösen, was triggern, zu laut sein. Ist das so? Oder wie reagieren in Ihrer Wahrnehmung dann ältere Menschen auf ein Enkelkind oder auf einen Besuch von jemandem ganz Jungen? Kann man das so verallgemeinern?
Nein. Also ich denke, es geht, wie ich zuerst auch schon gesagt habe, es geht natürlich gerade, wenn es sehr junge Kinder sind, geht es um Vorbereitung. Ja? Was erwartet dich jetzt, wenn du da reinkommst? Gerade Kinder haben ja dann oft ist die Fantasie schlimmer als die Realität. Ja? Die haben dann, okay, die Oma ist schwer krank und weiß ich nicht, es liegt dann als halber der Zombie vor mir oder so. Also da wirklich sagen, na, was erwartet dich? Aber wenn jetzt zu Lebzeiten die Oma eher ein bisschen lärmempfindlich war, na, dann sollte es vielleicht jetzt da auch nicht gerade laut schreien, dumm und dumm. Aber ich denke, sonst sehr natürlich umgehen, wie man halt ist. Und gleichzeitig halt auch dann die Oma ermutigen zu sagen, du, wenn es für dich zu laut ist oder wenn es dir nicht passt, dann sag's einfach. Ja? Also das, ich bin da immer sehr für ehrliche Worte. Und gerade wenn sich die eh kennen, dann ist es am besten einfach diesen natürlichen Umgang. Schauen, dass dieser natürliche Umgang bleibt oder ermöglicht wird. Ja.
Also auch hier Transparenz im Umgang mit den Tatsachen.
Auf alle Fälle, genau, genau.
Elisabeth Riegler, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
Bitte gerne, danke.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv. In diesem Sinne, bis morgen.